30 Jahre Mauerfall. Am Abend des 9. November 1989 drängelten sich tausende Menschen an den Grenzübergängen in Berlin. Plötzlich wurden die Kontrollen eingestellt. Die ersten Schlagbäume gingen an der deutsch-deutschen Grenze hoch. Eine Grenze, die zuvor mit Stacheldraht und Todesstreifen Menschen davon abhalten sollte, von Ost nach West zu fliehen. Doch immer wieder haben DDR-Bürger einen Fluchtversuch unternommen und dafür mit ihrem Leben bezahlt. Der Historiker Jochen Staat vom Forschungsverband SED-Staat der Universität Berlin hat sich mit den Opfern an der innerdeutschen Grenze beschäftigt. Herr Dr. Staat, was können Sie eigentlich zu den Zahlen sagen? Da trifft man immer auf ganz unterschiedliche Angaben. 1000 Tote und mehr, sagen die anderen. Die einen und Sie selbst, Sie sprechen nach Recherchen von 327 Todesopfern. Wie kommt das zustande?
Die hohe Zahl wird von der Arbeitsgemeinschaft 13. August verbreitet. Und das Problem bei dieser Zahl ist, zum einen baut diese Zahl auf die Ermittlungen vor 1989. Und diese Zahlen beruhten zum Teil auf Hörensagen, weil man im Westen ja nicht wusste, was genau passiert war. Es gab die Erfassungsstelle für solche Verbrechen der Staatsanwaltschaften der Länder in Salzgitter. Die haben das alles gesammelt. Aber wir haben dann bei der tiefen Recherche festgestellt, dass eben dort viele Fälle auch gemeldet wurden, die sich als keine Todesfälle herausstellten. Also sowohl Menschen, die verletzt überlebt hatten, kommen dort vor, als auch Zwischenfälle, die beispielsweise gemeldet wurden, weil Schüsse gehört wurden und Rufe. Und es stellte sich dann bei der Aktenrecherche für uns heraus, es waren zum Teil dann Jagden, die dort stattgefunden haben auf der Ostseite. Und es waren zum Teil auch sogenannte Scheinhandlungen. Die DDR-Grenztruppen haben verschiedentlich Scheinhandlungen vollzogen, um der Grenzbevölkerung deutlich zu machen, hier ist eine ganz enge Bewachung, hier wird geschossen, ihr dürft euch dieser Grenze nicht nähern. Also sozusagen manövrierende Handlungen.
Die AG 13. August, die Sie hier angesprochen haben, das will ich nur nachtragen, erinnert eben an den 13. August 1961, also an den Tag, an dem die Mauer gebaut wurde. Genau. Muss man eigentlich unterscheiden, Herr Dr. Staat, muss man unterscheiden zwischen den Opfern, die jetzt an der Berliner Mauer zu Tode kamen oder auch denen, die entlang der innerdeutschen Grenze dann versucht haben zu fliehen?
Ja, man muss unterscheiden. Also die Untersuchung, die es gibt, die parallel zu uns oder auch schon etwas vorher abgeschlossen war, beginnt mit dem Mauerbau bis 1989. Wir haben als Ausgangspunkt die Gründung der DDR genommen, weil wir der Meinung waren, erstens ab diesem Zeitpunkt gibt es eine politische Verantwortung der DDR-Führung für das, was an der Grenze passiert. Und weil an der innerdeutschen Grenze es in dieser Zeit schon eine ganze Reihe von Todesfällen durch Schusswaffenanwendung gab.
Was wissen Sie denn eigentlich über die Opfer an der deutsch-deutschen Grenze? Also was ist auch mit denen geschehen?
Wir haben das sozusagen die Einzelschicksale aus den Überlieferungen von ost- und westdeutscher Seite und aus Berichten von Zeitzeugen, von Verwandten oder Freunden oder Kollegen rekonstruiert und in einem Handbuch zusammengefasst, dass wir für jeden Einzelnen oder jede Einzelne versucht haben, die Geschichte ihres Lebens und auch die Geschichte des tragischen Todes aufzuschreiben. Und das ist recht gut jetzt dokumentiert. Es ist aber so, dass es für Berlin ja eine Gedenkstätte gibt in der Bernauer Straße, wo in einem Fenster des Gedenkens diese Schicksale der Personen, die an der Berliner Mauer ums Leben kamen, beschrieben sind, auch mit Fotografien der Personen. Das gibt es für die innerdeutsche Grenze noch nicht. Es gibt dort vereinzelte Kreuze oder auch Stelen an den Orten, wo etwas passiert ist. Das ist oft eine Eigeninitiative von dort wohnenden, historisch interessierten Leuten oder auch von Leuten, die sich an diese Personen erinnern. Aber es gibt eigentlich keinen Ort bisher, wo an diese Menschen, die an der innerdeutschen Grenze ums Leben kamen, erinnert wird.
Man stellt sich aber uns oft vor, dass die Grenzposten sehr brutal und auch sehr entschlossen gegen Flüchtlinge vorgegangen sind. Aber Sie haben bei Ihren Recherchen festgestellt, dass dem eigentlich nicht immer so war.
Ja, wir haben erstaunlich viele Fälle gefunden, die diesen Dienst verweigert haben oder die auch, als sie im Dienst schon als Wehrpflichtige eingezogen waren, dann gesagt haben, ich mache das nicht, ich schieße nicht auf unbewaffnete Menschen, ich mache das nicht. Wir haben festgestellt, es gab im Jahr ungefähr zwischen 600 und 1000 Abversetzungen, dass Leute weggeholt wurden aus diesen Grenztruppen, weil sie solche Ansichten hatten. Und wir haben auch festgestellt, dass es eine Reihe von solchen Grenzsoldaten gab, die mit diesem Dienst nicht zurechtgekommen sind und da sie bewaffnet waren mit scharfen Waffen, in der Lage waren, auch Hand an sich selbst zu legen und Selbsttötung zu begehen.
Auch eine Gruppe von Maueropfern. Einige DDR-Bürger haben damals nicht nur versucht, über die innerdeutsche Grenze zu kommen, sondern auch über die Grenze ins benachbarte sozialistische Ausland. Darüber reden wir da gleich nochmal. Die Grenze ist geöffnet. Wie ein Lauffeuer hat sich diese Nachricht am Abend des 9. November 1989 verbreitet. Gefühlsmäßig war damals der halbe Osten auf den Beinen, um sich drüben im Westen mal umzuschauen. Manche packten gleich ihre Koffer in den Trabi. Man wusste ja nie, wie lange dieses Grenzwunder halten würde. Umso tragischer auch, dass es noch in den Wochen und Tagen davor dramatische Fluchtversuche gab, bei denen Menschen ums Leben gekommen sind. Der Historiker Jochen Staat vom Forschungsverband SED-Staat der Universität Berlin hat sich mit den Grenzopfern der DDR befasst. Herr Dr. Staat, es gab DDR-Bürger, die sich eben nicht über diese innerdeutsche Grenze abgesetzt haben, sondern eben eher auf Umwegen über das benachbarte sozialistische Ausland versucht haben, in Freiheit zu gelangen. Was weiß man darüber?
Ja, bekannt ist ja sozusagen aus der jüngeren Geschichte diese große Fluchtwelle über Ungarn in der letzten Phase der DDR. Was aber durch die ganze Geschichte seit dem Mauerbau sich durchzieht, ist, dass Flüchtlinge versucht haben, und es waren überwiegend junge Leute übrigens, und viele dachten, nachdem die Mauer gebaut war und die innerdeutsche Grenze so streng gesichert war, auch vermint war in weiten Teilen, das wäre in anderen Ländern, in Bulgarien oder in Ungarn oder in der damaligen Tschechoslowakei oder in Rumänien, einfacher, über die Grenze in den Westen zu kommen. Und das war ein großer Irrtum, denn auch diese Grenzen waren streng bewacht. Sie waren zum Teil auch vermint oder mit elektrischen Zäunen versehen. Und dort sind eben auch eine Reihe von DDR-Bürgern ums Leben gekommen bei Fluchtversuchen. Und wir haben jetzt ein Projekt begonnen im letzten Jahr, das ähnlich wie an der innerdeutschen Grenze die Schicksale dieser Menschen zu klären.
Nun ist der Herr Dr. Staat heute Allerheiligen. Da gehen ja viele Menschen auf den Friedhof, um ihre Angehörigen zu gedenken. Wie steht es denn eigentlich um die Würdigung der Grenzopfer?
Ja, Sie sprechen da mit den Angehörigen eine ganz wichtige Frage an. Viele Angehörige leiden heute noch unter dieser Geschichte, dass sie Geschwister oder Kinder verloren haben und dass sie ja bis 1989 keine Möglichkeit hatten, darüber zu sprechen. Es war in der DDR diesen Leuten untersagt, zum Beispiel eine Todesanzeige aufzugeben, in der die Gründe des Todes ihrer Angehörigen genannt wurden. Die durften nicht veröffentlicht werden. Sie wurden überwacht, weil man sie selbst für Personen hielt, die, wie die das nannten, subversiv tätig sind. Oft hat man ihnen auch gar nicht gesagt, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Wir haben oft erlebt, dass wir, wenn wir Ergebnisse hatten und Angehörige gefunden haben, dass sie nicht wussten, was genau passiert war, sondern man hat ihnen gesagt, ihr Sohn oder ihre Geschwister, ihr Bruder oder Schwester ist in ein militärisches Sperrgebiet geraten und dort ums Leben gekommen. Sie konnten sich das dann natürlich zusammenreimen, was passiert war. Aber bis heute gibt es noch Fälle von Familien, die nicht genau wissen, wie es gewesen ist.
Also 30 Jahre danach gibt es dann immer noch eine Leerstelle?
Gibt es. Es gibt zum Beispiel Familien, deren Angehörige in Bulgarien ums Leben gekommen sind bei Fluchtversuchen. Und die bulgarischen Grenzsicherungskräfte haben lange Zeit die Leute einfach beerdigt, ohne dass sie einen Grabstein oder irgendetwas hatten. Und dass man eben auch heute gar nicht mehr rauskriegen kann, wo befindet sich das Grab.
Und wie steht es um eine offizielle Würdigung seitens der Bundesregierung?
Ja, also die Bundesregierung oder auch die politisch Verantwortlichen in den Ländern unterstützen eigentlich das Bemühen doch sehr stark, dass man dieses klärt. Es wird ja auch viel zu Einzelfällen in Radiosendungen oder in Fernsehsendungen über solche Geschichten berichtet. Da haben wir eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht und es wird auch unterstützt. Und das ist eigentlich auch ein wesentlicher Teil dessen, was wir erhoffen als Konsequenz, dass es in die politische Bildung eingeht. Und die jungen Leute heute, die diese Geschichte überhaupt nicht mehr erlebt haben, sich daran erinnern können und die historischen Zusammenhänge lernen, welche Konsequenzen diese damalige Situation am Eisernen Vorhang für die Leute hatte, die ihr Land verlassen wollten und das Recht auf Freizügigkeit beansprucht haben.
30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Die Grenzopfer dürfen nicht vergessen werden, meint der Berliner Historiker Jochen Staat. Das war SWR1 Feiertagmorgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen freien Tag mit SWR1, wenn Sie mögen. Mein Name ist Silke Arning.